Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Vor noch nicht einmal 5 Minuten haben die Wahllokale in Thüringen ihre Pforten geschlossen. Ihr hattet die Wahl, stellt Hans-Jürgen Bartsch fest, der euch heute ganz besonders begrüßt, wenn ihr aus diesem neuen Bundesland kommt. Denn wir beschäftigen uns jetzt eine Stunde lang intensiv mit der Lebenssituation von euch Thüringerinnen und Thüringern. Und wer nicht von dort stammt, kann gern Vergleiche ziehen mit seinem Bundesland, in dem er lebt.
Das ist die Angst, auf die Verliererseite des Lebens zu geraten.
65% aller Lehrkräfte werden in den nächsten 15 Jahren in Thüringen in Rente gehen.
Der Aufschwung kommt irgendwie nicht an bei den Menschen. Das wird immer noch schlimmer.
Es kann überhaupt kein Wachstum geben in einer alternden Gesellschaft.
Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten, all das, was Leben schön macht, gibt es einfach weniger.
Wenn etwas nicht im Besitz ist, dann wird sich auch weniger drum gekümmert, wird weniger qualifiziert, gibt verfallene Häuser.
Straßenfeste, Sportveranstaltungen, Fasching, all diese Feste und all diese Veranstaltungen ohne Kinder und Jugendliche, finden die entweder gar nicht statt oder sind irgendwie nicht das Gleiche.
Tja, aus diesen Sätzen ist schon einiges ersichtlich, was nun folgt. Das Erfurter Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie hat in seinem sogenannten Sozialstrukturatlas allerhand Daten zusammengetragen, die Aufschluss über die Lebenssituation der gut 2 Millionen Menschen in Thüringen geben. Am 9. September 2019 hat das Ministerium eine Tagung dazu veranstaltet, aus der wir gleich Ausschnitte senden werden. Zunächst hören wir die Sozialforscherin Katja Salomo von der Universität Jena. Sie bezieht sich in ihrem Vortrag auch auf eine weitere Erhebung, die des Thüringen-Monitors, den sie uns jetzt erklären wird. Und damit bekommen wir alle, auch diejenigen, die nicht aus den neuen Bundesländern kommen, einen grundlegenden Eindruck vermittelt von der aktuellen Zusammensetzung der Bevölkerung dort und was diese bewirkt.
Wahrgenommene Teilhabe, ökonomische Teilhabe wird im Thüringen-Monitor definiert oder besser gesagt, kann gemessen werden mit Abstiegsangst. Das ist die Angst, auf die Verliererseite des Lebens zu geraten und eine gefühlte Benachteiligung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. Es bleibt dabei bewusst offen bei so einer Frageformulierung, was die Mehrheitsgesellschaft ist. Einige mögen an die städtische Gesellschaft denken, wenn sie die Frage beantworten, andere an die Westdeutsche, andere an den Nachbarn. Politische Teilhabe, hier haben wir natürlich erstmal ganz unabhängig vom Thüringen-Monitor die Wahlbeteiligung, beispielsweise Bundestagswahlen zur Verfügung. Und dann können wir aber mit Hilfe des Thüringen-Monitors auch noch ein bisschen mehr sagen zu weiteren Formen politischer Partizipation. Und auch zur Teilung demokratischer Werte, also Akzeptanz bestimmter sozialer Minderheiten. Darüber sehr, sehr, sehr indirekt können wir dann auch ein bisschen was über Teilhabechancen dieser Minderheiten aussagen. Unser Leitbild dabei, wir gehen davon aus, dass Menschen sich ihrer Position in der Gesellschaft bewusst sind, also ihren die umgebenden sozialstrukturellen Bedingungen, dass sie darüber auch wirklich reflektieren, dass sie ein Urteil sozusagen über sich selbst finden, sich einordnen zum Rest der Gesellschaft und dass das dann politische Teilhabe, also Partizipation und politische Einstellungen beeinflusst. Soll heißen, wenn Menschen sich beispielsweise ausgeschlossen fühlen, dann steht zu vermuten, dass sie dem politischen System dafür so ein bisschen auch die Schuld geben, dass sie vielleicht das Vertrauen in die Demokratie, in den demokratischen Prozess verlieren, dass sie darüber dann auch weniger bereit sind zu partizipieren, sich einzubringen in genau diesen Prozess, der sie ja irgendwie so ein bisschen zurücklässt. Und natürlich, wenn man den Eindruck hat, man bekommt schon nicht den gerechten Anteil von dem, was es da so an Ressourcen in der Gesellschaft gibt, das kann alles Mögliche sein, ist man vielleicht auch nicht bereit, zu teilen mit irgendwelchen neu dazugekommenen Zuwanderern, mit sozialen Minderheiten. Die sollen jetzt auch noch was von diesem Kuchen bekommen, den ich schon subjektiv als zu klein wahrnehme. Das ist so die Leitidee. Nach diesen Strukturen suchen wir sozusagen in den Daten. Apropos Daten, der Thüringen-Monitor, falls es nicht für alle bekannt ist, das ist also ein großes Umfrageprojekt in Thüringen. Seit 2000, dem Jahr 2000, wird fast jährlich eigentlich nur mit einer Ausnahme eine Umfrage durchgeführt zur politischen Kultur in Thüringen. Etwa 1000 Thüringerinnen werden jeweils befragt, immer andere. Und es ist, wie wir sagen, eine repräsentative Stichprobe, also repräsentativ für die Thüringer Gesellschaft ab 18 Jahren. Geschlecht, Alter, Haushaltsgröße, den höchsten Bildungsabschluss. Beginnen wir? Relative Deprivation, so nennen wir das dann in der Forschung, diese gefühlte, wahrgenommene Teilhabe. Es macht mir Sorgen, durch die gesellschaftliche Entwicklung immer mehr auf die Verliererseite des Lebens zu geraten. Das heißt, der Verzicht oder der Entzug von einem gewünschten Zustand, es ist ein bisschen ein Fachbegriff, Benachteiligung, gefühlte Benachteiligung wäre auch okay. Man vergleicht heute mit so einer erwarteten Zukunft, nicht? Und die Thüringer können dem zustimmen oder dem ablehnen. Und im Vergleich dazu, wie andere in Deutschland leben, glauben sie, ihren gerechten Anteil zu erhalten. Und dann können Thüringerinnen eben sagen, erhalte mehr bis erhalte sehr viel weniger. Wir packen die Informationen dieser beiden Fragen zusammen zu einem Index, nicht? Und der gibt uns dann Auskunft darüber, wie hoch der Anteil, wie wir sagen, relativ Deprivierte, also die mit der Abstiegsangst und mit der gefühlten Benachteiligung in den Landkreisen und kreisfreien Städten ist. Wenn man sich anschaut, was da rauskommt. Die geringste relative Deprivation finden wir in Weimar, Jena und nein, nicht Erfurt, sondern Nordhausen, überraschenderweise. Zudem aber insgesamt ja in den kreisfreien urbanen Städten, das würde man erwarten. Außerdem aber auch noch im Saale-Holzland-Kreis und das ist ebenfalls so Baden-Sümmer da, Weimarer Land, also den Großräumen, wie man sagen kann, von Jena, Weimar und Erfurt. Zum guter Letzt auch noch im Saale-Urla-Kreis, auch da ist diese relative Deprivation noch relativ gering ausgeprägt. In anderen Gebieten, Kreis, Altenburg, Wartburg-Kreis, Hildburghausen, Sonneberg, ist sie eher überdurchschnittlich, auch im Kyffhäuser-Kreis. Der Rest ist sozusagen der Durchschnitt. Sie können sich vorstellen, in Thüringen in diesem Zeitraum von 2000 bis 2017 fallen etwa 57% insgesamt unter diese Diagnose relativ depriviert, haben also Abstiegsängste und oder fühlen sich benachteiligt gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. Die Frage ist natürlich jetzt, okay, was stehen da für Ursachen dahinter? Die Forschung kennt bereits den Zusammenhang zwischen einer schlechteren ökonomischen Lage im lokalen Vorort und dieser relativen Deprivation. Das, glaube ich, muss ich jetzt auch gar nicht weiter ausbauen. Das ist uns allen klar. Wenn es dem Kreis der kreisfreien Stadt wirtschaftlich nicht gut geht, ist halt weniger Geld da für alle möglichen Investitionen. Die Kaufkraft vor Ort ist geringer. Das heißt, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten, all das, was Leben schön macht, gibt es einfach weniger. Ich denke, das ist uns irgendwo klar. Ein weiterer Aspekt, den wir uns angeschaut haben, der ist etwas unterbeleuchtet in der Forschung, ist das, was man demografische Homogenität nennen könnte. Das heißt, diese beschränkte Problemlage, die wir in Thüringen finden, von hoher Abwanderung, starker Alterung der Gesellschaft und auch einem hohen Männerüberhang in der sogenannten Heiratspopulation. Das Heirat darf man jetzt nicht zu ernst nehmen. Es geht nur um die Altersgruppe, in der im Allgemeinen die Familiengründung und die Partnersuche und das Niederlassen stattfindet. 2017 haben wir in Thüringen 114 Männer in diesem Alter für 100 Frauen. Das ist schon, also ich sage jetzt einfach mal krasser, als wir das jetzt von Indien oder China her kennen, um das irgendwie einzuordnen. Und das variiert darüber die Kreise, das können Sie nachlesen im Atlas. In Erfurt und Weimar gibt es ein sehr ausgeglichenes Verhältnis. Im Ilm-Kreis gibt es 129 Männer in diesem Alter für 100 Frauen. Man darf das natürlich jetzt nicht als Milchmädchenrechnung begreifen. Partnerschaften sind nicht immer nur lokal organisiert, aber irgendwie fehlen da Frauen. Abwanderung führt zu Leerstand, führt zu Schrumpfungsdepression, dem Gefühl des Zerfalls. Und wir gehen davon aus, Menschen nehmen das auch unbedingt wahr. Und da gibt es auch sehr viel alltägliche Evidenz dafür. Weniger übrigens wissenschaftliche bis jetzt. Straßenfeste, Sportveranstaltungen, Fasching, all diese Feste und all diese Veranstaltungen. Ohne Kinder und Jugendliche finden die entweder gar nicht statt oder sind irgendwie nicht das Gleiche. Das mögen Menschen auch wahrnehmen. Und neben der Tatsache, dass vielleicht Männer den Eindruck haben, die Partnerinnensuche ist hier und da ein bisschen schwieriger, ist es auch so, dass natürlich mit den fehlenden Frauen auch deren soziale Arbeit fehlt. Also so heißen Frauen investieren, das wissen wir, sehr viel mehr in den sozialen Zusammenhalt, sowohl innerhalb der Familie, in der Partnerschaft, als auch in der Nachbarschaft und im lokalen Vereinswesen. Und diese Arbeit fehlt dann auch und mag insgesamt dazu führen, dass die Lebensbedingungen von in diesen Gebieten mit hoher demografischer Homogenität einfach etwas schlechter sind und Menschen auch darauf reagieren in ihrer Wahrnehmung. Schauen wir uns das an empirisch. Wir sehen Weimar, Jena, na klar, hätten wir es auch erwartet, sehr hohes Bruttomonatslohnniveau und ein relativ geringer Anteil an den relativ Deprivierten. Und auf der anderen Seite, Kreuz, Altenburg, Hildburghausen, also sehr niedriges Bruttomonatsniveau, hoher Anteil relativ Deprivierte. Man kann also ganz klar sagen, ja, diese Vermutung, die wir jetzt formuliert hatten, die ökonomische Lage hat was damit zu tun, ja, das ist so. Es gibt keinen deterministischen Zusammenhang, würden wir auch nicht erwarten, wenn es um Einstellung von Menschen geht, aber es gibt diesen Zusammenhang zwischen umso niedriger dieses Monatslohnniveau, umso höher relative Deprivation im Kreis oder der kreisfreien Stadt. Sie ahnen schon, dieses Prinzip geht jetzt immer so weiter, ich glaube, Sie haben es irgendwie auch verstanden, ich will es nicht endlos fortsetzen. Hier sehen wir das nochmal für den Männerüberhang. Auch das Gleiche. Niedriger Männerüberhang, also ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, niedrige relative Deprivation und am anderen Ende Hildburghausen, Ilmkreis und so weiter. Die haben halt einen hohen Männerüberhang und auch, wie wir vermutet haben, diesen hohen Anteil relativ Deprivierter unterhalb ihrer Bevölkerung. Gleiches Bild mit Alterung, gleiches Bild mit weiteren Indikatoren. Das heißt, es bestätigt sich diese Vermutung, dass die ökonomische Lage und die demografische Lage dazu beiträgt, ob Menschen sich depriviert fühlen oder nicht. Wenn man da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigt, dann, es ist Ihnen jetzt vielleicht auch schon als Gedanke gekommen, die ökonomische Situation wie auch die demografische Situation vor Ort stehen ja in einem engen Zusammenhang. Und man kann jetzt gar nicht so mit einfachen Mitteln, mit Grafiken irgendwie klären, naja, wirkt es wirklich beides und wirkt das beides gleich stark oder ist eins stärker und das andere so sekundär? Und naja, ich sage jetzt einfach mal mit geeigneten statistischen Methoden, kann man das aufdröseln und dann stellt sich raus, in dem Fall mal ausnahmsweise für den Betrachtungszeitraum von 2000 bis 2014, da gibt es eine Studie dazu, beides wirkt gleich stark. Also wir denken immer im Ökonomischen, die demografische Situation ist genauso wichtig für dieses Gefühl der Teilhabe. Man kann sogar noch weitergehen und sagen, der Thüringen-Monitor besagt nämlich, diese relative Deprivation von 2000 bis zu heute ist zwar nicht konstant geblieben, ist aber bei weitem nicht so stark gesunken, wie man das erwarten würde, im Hinblick darauf, dass Thüringen sich wirtschaftlich total verbessert hat. Das war immer so diese Diagnose des Thüringen-Monitors, der Aufschwung kommt irgendwie nicht an bei den Menschen. Naja, was passiert? Das Bild, was sich zeigt, ist, das ist schon so, dass der Aufschwung der wirtschaftliche ankommt, aber im gleichen Zeitraum wurde diese demografische Situation immer prekärer, hat den gleichen Effekt steigert, diese relative Deprivation und negiert diesen positiven Effekt der wirtschaftlichen Erholung. Das heißt, die Ursachen ersetzen sich so langsam, der Konsequenz bleibt die gleiche. Die Menschen fühlen sich nicht so glücklich im relativen Vergleich und haben auch Angst davor, dass es immer schlimmer wird. Weil das ist jetzt auch die Erfahrung mit der demografischen Situation vor Ort, das wird immer noch schlimmer. So, dann schauen wir uns mal an, was sind jetzt die Konsequenzen dieser gefühlten Benachteiligung? Ich meine, das ist ja erstmal keine so schöne Diagnose, aber was hat es denn noch für weitere Konsequenzen? Was hat es beispielsweise für Konsequenzen für die Wahlbeteiligung und für die politische Partizipation? Zur Wahlbeteiligung haben wir uns angeschaut, die Bundestagswahlen von 2009, 13 und 17, entnommen aus der offiziellen Wahlstatistik, das bot sich ja nun wirklich an, und dann ergänzend dazu politische Partizipation gemessen über den Thüringen-Monitor. Die politische Partizipation im Thüringen-Monitor wird gemessen wie folgt, man fragt die Thüringer, ob sie in der Vergangenheit schon mal sich an einen Politiker oder eine Politikerin gewendet haben, ob sie in einer Partei mitgearbeitet haben oder das gerade noch machen, ob sie auf Demonstrationen gegangen sind und ob sie in einer Bürgerinitiative sich engagieren oder das in der Vergangenheit gemacht haben. Es ist auch wieder so, es wäre total spannend, das alles einzeln anzuschauen, können wir aber nicht machen, wieder wegen dem Datenproblem. Deswegen fassen wir das einfach alles zusammen und dann haben wir so einen Index daraus, der sagt, wie engagiert Thüringer eben sind innerhalb dieser Partizipationsform. Gucken wir uns das nacheinander an. Erstmal die Wahlbeteiligung. Da sieht man erstmal, okay, für alle Kreise und kreisfreie Städte gilt ganz gleichmäßig. Wahlbeteiligung von 2009 im Vergleich zu 2017 ist gestiegen. Die Wahlanalysen, die es so gibt, sagen uns, ja, das liegt jetzt aber auch nicht wenig an dem Einfluss von Protestwählerinnen, also Wählerinnen, die gerade eben noch im Vergleich zu 2009 gar nicht gewählt haben und jetzt wählen gehen und vor allen Dingen dann eine Partei wählen gehen, die davon überdurchschnittlich profitiert. Deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig irgendwie zu prognostizieren, ob sich dieser positive Trend der gesteigerten Wahlbeteiligung fortsetzt in Zukunft oder ob das eher jetzt daran liegt, dass wir momentan in politisch sehr spannenden Zeiten leben. Wir schauen uns natürlich an, wie ist das über die Kreise verteilt und über die kreisfreien Städte. Und Sie sehen hier die Kreise und kreisfreien Städte, in denen die relative Deprivation recht niedrig ist. Sondern sehen Sie, es gibt offensichtlich mehr als einen Faktor, der darüber entscheidet, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Aber Sie sehen auch, dass die Landkreise und kreisfreien Städte mit einer sehr, sehr hohen Wahlbeteiligung typischerweise eine sehr, sehr niedrige relative Deprivation haben. Das heißt, das hat richtige Konsequenzen in einem Landkreis, in dem die Bedingungen vor Ort dazu führen, dass die Menschen sich depriviert fühlen, ist die Wahlbeteiligung dann einfach auch geringer. Und das ist ja nicht gut für den demokratischen Prozess. Schauen wir uns das an für die Partizipation, also andere Formen. Die verschiedenen Kreise und Landkreise und kreisfreien Städte haben ja unterschiedlich gute Gelegenheitsstrukturen. Es ist ja einfacher, auf eine Demonstration zu gehen in Jena als in Hildburghausen. Das, denke ich, können wir alle zustimmen. Und auch Parteibüros und Bürgerinitiativen sind typischerweise stärker in den urbanen Zentren ansässig. Wahlen haben den schönen Effekt, dass sie diese unterschiedlichen Gelegenheitsstrukturen ausgleichen, weil Wahllokale erreichbar sein müssen für die ganze Bevölkerung. Andere Partizipationsformen haben nicht diesen Effekt. Und das heißt, hier sehen wir ganz deutlich, die Partizipation ist vor allem besonders stark in den urbaneren Regionen, in den kreisfreien Städten und hängt wenig zusammen mit der relativen Deprivation. Das heißt, man kann das positiv lesen, da gibt es noch so ein bisschen ein Potenzial. Wenn man es einfacher machen würde für Menschen in bestimmten Kreisen, könnten sie auch ein bisschen mehr mitmachen. Und wenn diese Gelegenheitsstrukturen ausgeglichen wären, fair wären, würden wir dann aber erwarten, dass die Kreise, die haben stärker depriviert sind, auch weniger partizipieren. Letzte Konsequenz. Der Thüringen-Monitor fragt ganz, ganz viele Fragen dazu. Also zur Akzeptanz sozialer Minderheiten, sehr viele Minderheiten natürlich. Und diese Minderheiten sind dann auch irgendwo die Mehrheit der Gesellschaft, wenn man sie alle aufzählt, ist klar. Wir haben uns jetzt mal die rausgesucht, über die wir im Sozialstrukturatlas einfach auch schon an verschiedenen Stellen geschrieben haben, nicht, damit das ein bisschen ein rundes Bild wird. Das sind natürlich Zuwanderer, Arbeitslose, also Arbeitssuchende, hier Langzeitarbeitslose und Menschen mit Behinderungen. Im Einzelnen fragt der Thüringer, also gibt solche Statements vor und fragt dann, inwieweit die Thüringerin zustimmen. Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Bitte nicht zitieren. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer im gefährlichen Maß überfremdet. Die meisten Langzeitarbeitslosen machen sich auf Kosten der anderen ein schönes Leben. Für Behinderte wird in Deutschland zu viel Aufwand betrieben und es gibt wertvolles und unwertes Leben. Wir haben jetzt hier wieder einen Index gebildet für diese einzelnen Dimensionen, einzelnen Minderheiten und schauen uns eben an, okay, wie ist das in Thüringen verteilt, wie hoch jeweils ist denn die Abwertung dieser Gruppen in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Die Fremdenfeindlichkeit, also die Abwertung also von Zuwanderern und die Abwertung von Langzeitarbeitslosen ist auch in einem relativ hohen Zusammenhang. Die Abwertung von Menschen mit Behinderung folgt ein bisschen einer anderen Logik. Und da kann ich Ihnen auch nicht so genau sagen, was da dahinter steht. Das haben wir nicht so ganz rausfinden können mit den Daten, die wir hier haben. Generell gilt auch wieder, die Kreise sind wieder die, in denen die relative Deprivation sehr niedrig ist. Und Sie sehen, die sind fast ausschließlich auch die, die also im Vergleich über diese drei Gruppen die geringste Abwertung haben. Sie sehen auch, dass die Fremdenfeindlichkeit und die Abwertung von Langzeitarbeitslosen in Thüringen in diesem Betrachtungszeitraum 2010 bis 2017 mehr normal ist als nicht. Also mehr als 50% jeweils der Thüringer werten diese Menschengruppen ab. Abwertung von Menschen mit Behinderung weit weniger verbreitet. Wir können also zusammenfassend sagen, ja, wir wissen, die wirtschaftliche Lage, beispielsweise geringe Bruttolöhne, aber auch andere Indikatoren würden das gleiche Ergebnis erzielen. Die demografische Lage, Abwanderung, Alterung, Männerüberhang führt es mal dazu, dass Menschen Abstiegsängste entwickeln oder behalten, dass sie sich benachteiligt fühlen gegenüber einer Mehrheitsgesellschaft, was immer das in deren Köpfen auch genau ist. Wie gesagt, die Westdeutsche, der Nachbar, die Städte, ganz was anderes. Und das führt zu einer geringeren Wahlbeteiligung, es führt zur Abwertung von Zuwanderern und es führt zur Abwertung von Langzeitarbeitslosen, im geringeren Maß auch zur Abwertung von Menschen mit Behinderung. Es führt nicht dazu, dass Menschen andere Formen von politischer Partizipation seltener nutzen, weil da die lokale Gelegenheitsstruktur sehr viel wichtiger ist.
Die Wissenschaftlerin Katja Salomo war das mit ihrer Keynote über die Sozialstruktur und die politischen Einstellungen im Kontext des Thüringen-Monitors. Auf derselben Veranstaltung hat auch Professor Marcel Helbig von der Uni Erfurt referiert, und zwar über Gleiches und Ungleiches in Thüringen.
Ich habe das Privileg, mir selber raussuchen zu können, was ich Ihnen heute darstellen will. Und das sind eben die Punkte, die ich zum einen sehr stark als große Herausforderung kennzeichnen würde. Das wird sicherlich auch groß im ersten Teil des Vortrages sein. Und zum anderen aber auch die Dinge, die sich sehr positiv entwickelt haben in nächster Zeit und wo auch die Prognosen für Thüringen relativ günstig aussehen. Als erstes will ich den Bereich Demografie erstmal kurz beleuchten. Das ist auch der Aspekt, wo wir auch in nächster Zeit größten Verwerfungen zu erleben haben. Und das ist vor allem in der Altersverteilung. Was wir hier erstmal sehen, ist die Bevölkerungsentwicklung in Thüringen von 1992 bis Prognose von 2030. Wir sehen, wir waren so um die 2,5 Millionen, als das Jahr 1992 war. Und seitdem haben wir einen Rückgang der Einwohnerzahlen und wir werden 2030 dann knapp unter die 2 Millionen fallen. Das ist natürlich auch das Gleiche, sehen wir in allen anderen Ostbundesländern. Brandenburg durch Berlin nicht ganz so stark, aber im Endeffekt, da ist Thüringen kein Spezialfall. Die große Herausforderung ist die Frage, wie verteilen sich eigentlich die verschiedenen Altersgruppen? Und das sehen wir hier, das ist der sogenannte Altenquotient. Dieser Altenquotient bedeutet, wie viele über 65-Jährige kommen auf alle 15- bis 65-Jährigen, sogar die Person im erwerbsfähigen Alter, würde man dazu sagen. Quasi im Jahr 92 stehen wir noch bei rund 20, das war auch im bundesweiten Vergleich eher niedriger Wert. Und seitdem haben wir aber einen starken Anstieg zu verzeichnen und liegen heute bei einem Wert von ungefähr 40. Das ist deutlich höher als der deutsche Schnitt, der liegt bei rund 33. Das ist insgesamt eine relativ überalterte Gesellschaft im Hinblick auf den OECD-Vergleich. Aber wenn man jetzt Thüringen mal nehmen würde, gibt es nur noch ein Land, was vor Thüringen liegen würde, das ist Japan. Da haben wir einen Altenquotient von 45 und die meisten haben schon mal Reportagen über Japan gesehen, dass diese Herausforderung schon lange besteht, dass man die auch angenommen hat und dass man ein Stück weit auch so versucht, mit dieser Situation klarzukommen und hat, glaube ich, aber auch einige schlaue Wege begangen und wahrscheinlich ist es auch Thüringens Aufgabe, quasi auch Vorreiter an Lösungen für diese Probleme zu sorgen, weil diese Entwicklung wird in den nächsten Jahren noch sich deutlich verschärfen. Wir werden einen Altenquotient von knapp 60 erreichen. Das heißt, auf 60 über 65-Jährige kommen 100 Personen im erwerbsfähigen Alter. Was die Prognosen angeht, werden wir bis zu diesem Zeitpunkt Japan überholt haben. Also werden wir quasi eine der ältesten Gesellschaften insgesamt auf der Welt auch sein. Und das ist, ohne das irgendwie so plakativ jetzt überhöhen zu wollen, auf jeden Fall der Hinweis darauf, dass eine große Herausforderung auf uns zukommt. Der Jugendquotient sagt nichts anderes, als wie viele unter 65-Jährigen kommen auf die erwerbsfähige Bevölkerung. Und der ist zunächst nach der Wende erst stark zurückgegangen und hat sich jetzt in den letzten Jahren stabilisiert und ist wieder am Ansteigen. Das heißt also, wir haben auch insgesamt, was die Fertilitätsquoten angeht, zum Beispiel eine relativ positive Entwicklung. Das Problem ist, wir wachsen dennoch nicht deswegen, weil vor allem diese Entwicklung, die wir hier sehen, ich glaube, das in einer Studie mal gelesen, uns fehlt die Mitte. Und die Mitte quasi der demografischen Verteilung, die Thüringen sehr stark abhanden gekommen ist. Wir gucken uns mal an, wie sich die Bevölkerungszahlen in den Kreisen, da sehen wir auch die riesengroße Varianz, die wir haben. Wir haben hier diese Basis von 1992, das heißt quasi der Ausgangspunkt wäre die Bevölkerung im Jahre 1992. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Linie für Weimar anschauen, da werden wir auch im Jahre 2030 ungefähr die gleiche Bevölkerungszahl haben, wie wir 1992 haben. Jena liegt leicht über dem Wert, Erfurt liegt auch ungefähr wieder bei 100% nach einem relativ starken Rückgang. Haben wir ja auch positive Entwicklung zu verzeichnen. Aber es gibt halt auch mit zum Beispiel Suhl eine extreme Entwicklung in die andere Richtung. Suhl wird im Jahre 2030 gerade mal noch die Hälfte der Bevölkerung haben, die da 1992 gelebt hat. Insgesamt ungefähr werden wir 80% der Ausgangspopulation haben und die meisten Landkreise und anderen kreisfreien Städte bewegen sich so ungefähr auch in diesem
Bereich, was die Bevölkerungsentwicklung angeht. Eine ähnliche Entwicklung sieht man, wenn man den Altenquotient sich anschaut. Suhl hatte den niedrigsten Altenquotient kurz nach der Wende und entwickelt sich immer stärker zu einer sehr stark überalterten Stadt. Wird ein Wert von 75 über 65-Jährige auf 100 im erwerbsfähigen Alter haben. Die restlichen Landkreise verteilen sich in einem Bereich von 55 bis ja auch in die Richtung 75. Da ist relativ wenig Varianz auch drin. Im Gegensatz dazu, Jena bleibt relativ stabil, auch die letzten Jahre, natürlich auch über die Studierenden, die dort in großer Zahl natürlich die Friedrich-Schiller-Universität besuchen. Und auch Erfurt-Weimar haben deutlich niedriger Altenquotienten. Und das ist insgesamt auch ein Ergebnis, was Sie immer wieder sehen werden, dass vor allem Weimar, Erfurt und Jena immer auf irgendwie der einen Seite oder auf der anderen Seite zu finden sein werden, wie eigentlich fast alle anderen Kreise. Und das ist halt, also an diesen Städten quasi im Vergleich zum Rest sehen wir vor allem große Unterschiede, die sich ergeben haben. Wenn man sich das Ganze mal dieser vorhin auch dargestellte Jugendquotient mit diesem alten Quotient zusammenrechnet, dann gibt es eine sogenannte abhängige Quote. Also wie viele Personen habe ich, die sich quasi um alle, die ihre eigenen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen, zum einen Schüler, zum anderen natürlich die Personen, die wohlverdient auch in Rente gegangen sind. Da kommt man auf eine abhängige Quote, die liegt heute im Bereich um die 60% Personen, die versorgt werden müssen in Thüringen im Vergleich zu der erwerbsfähigen Bevölkerung. Das wird sich auf 80 im Jahre 2030 verändern. Wenn wir uns Suhl zum Beispiel anschauen, haben wir eine 1:1 Verteilung. Das heißt quasi eine Person im Alter von 15 bis 65 kommt auf eine Person im Alter von unter 15 oder über 65. Und auch hier haben wir wieder diese sehr, sehr starke Unterschiede zwischen Weimar, Erfurt, Jena auf der einen Seite und die restlichen Kreise in unterschiedlicher Ausprägung. Aber was man sieht, ist hier eindeutig, und das wird natürlich auch eine Herausforderung darstellen, dass wir auf der einen Seite Personen haben, die quasi im erwerbsfähigen Alter sind und andere, die nicht mehr zum erwerbsfähigen Alter gehören beziehungsweise versorgt werden müssen. Eine Konsequenz des Ganzen sehen wir heute schon. Den Anteil an pflegebedürftigen Personen in Thüringen, der hat sich vom Jahr 2007 von 3,2% an der Bevölkerung auf 5,4, nicht ganz verdoppelt, aber geht dahin, wird in der Prognose ungefähr im Jahre 2030 bei einer Verdopplung zwischen 2007 und 2030 landen. Also das heißt, wir haben auch, das ist ja eben nicht nur das, was man im Alter absehen kann, es sind natürlich höhere Bedarfe dann auch vor allem im Bereich Pflege zu verzeichnen, die sich daraus ergeben. Ein anderes, auch vorhin schon angesprochenes Problem, Herausforderung ist die Frage von Fachkräften. Und das ist ja auch wieder ein positiven Faktor, den wir hier sehen, den wir über lange, lange, lange Jahre nicht gesehen haben. Zum einen unversorgte Bewerber, das ist bis auf die Stadt Jena und ein Stück weit noch Greiz, haben wir nirgendwo 10% unversorgte Bewerber. Das war über lange, lange Jahre in Thüringen eine ganz andere Arbeitsmarktsituation für die Jungen. Und auf der anderen Seite fällt in die andere Richtung, nämlich die unbesetzten Stellen, zum Beispiel im Saale-Holzland-Kreis, dass 30% aller Ausbildungsstellen nicht mehr besetzt werden können, weil einfach sehr viele Junge auch fehlen, die diese besetzen können, beziehungsweise auch sehr viele Stellen halt frei werden. Wir haben eigentlich nur noch im Kyffhäuser-Kreis, aber auf niedrigem Niveau, ein Missverhältnis, also mehr Unversorgte als offene Stellen. Und Jena weist so ein Stück weit darauf hin, dass es da ein gewisses Mismatch zwischen Stellen und Bewerbern halt gibt, weil beides relativ hoch ist. Insgesamt ein positives Bild natürlich von der Perspektive der Auszubildenden heute, aber es ist natürlich ein klarer Hinweis, was auch den Bereich Fachkräftemangel angeht, dass wir es heute nicht mal gewährleistet bekommen, die verfügbaren dualen Ausbildungsstellen zu besetzen. Für Thüringen kann man das auch sehr gut nachvollziehen. 65% aller Lehrkräfte werden in den nächsten 15 Jahren in Thüringen in Rente gehen. Und das trifft nicht nur uns, das trifft alle ostdeutschen Bundesländer. Das ist in Berlin, hat es schon lange begonnen. Es führt zu sehr, sehr vielen Quereinsteigern, die eingestellt werden müssen in diesem Bereich. Ich bin mal gespannt. Also wenn man sich die Studierendenzahlen aus Erfurt und Jena, was Lehramt angeht, wird das natürlich niemals gedeckt werden können, wenn sich da nicht etwas ändert an der Stelle. Kurz zusammengefasst, ich habe das versucht, mal ein bisschen so immer Herausforderungen und Chancen zu den einzelnen Bereichen zusammenzufassen. Wir haben auf der einen Seite die Versorgung von älteren Menschen stellt eine Herausforderung dar. Das soll nicht heißen, dass jeder 65-Jährige jetzt nicht mehr quasi fähig ist, am System teilzunehmen. Aber wir wissen natürlich, statistisch geht das natürlich mit steigendem Alter auch mit Einschränkungen einher. Und die Pflegebedürftigkeit als ein Beispiel steigt natürlich an. Wir haben zum Zweiten das Problem, was auch eben auch angesprochen wurde, eben das Fachkräfteproblem. Und zum Dritten, natürlich, wenn immer weniger Personen in einem Landkreis sind oder in einem Gebiet sind, dann ist auch immer die Frage, die wirtschaftliche Abwägung auch zwischen, kann ich die Infrastruktur noch bereitstellen, wie kann ich die Infrastruktur noch bereitstellen und diese Versorgung eben sicherzustellen, ist noch ein weiteres Problem. Für mich stellt sich eigentlich die Frage dabei, sind das nicht eigentlich normale, in Anführungszeichen, Transformationsprobleme in einer alternden Gesellschaft? Und ist das nicht eigentlich auch das, was wir in allen Teilen von Deutschland auch in den nächsten Jahrzehnten erleben werden und das, was Japan quasi als der Vorreiter uns eigentlich die ganzen Jahre auch schon vorlebt? Und ist nicht eigentlich auch das, wo wir ein Stück weit hinkommen wollen? Also ich will jetzt nicht die grüne Diskussion aufmachen, weil da bin ich auch zu wenig Grüner dafür, aber genau diese Diskussion um Nachhaltigkeit und wie kann ich ressourcenschonend umgehen, am Ende kommt man bei dem Ergebnis raus, umso weniger Menschen, umso weniger Ressourcen werde ich verbrauchen. Also von daher kann man diese Entwicklung auch als positiv einfach mal sehen, weil damit natürlich auch Chancen einhergehen. Wir müssen sie nur gestalten und nicht immer darauf gucken, wie viele muss ich nun versorgen und wo kriege ich nun meine Fachkräfte her, sondern eben auch das mal nutzen. Und das ist es ja, wenn man heute nicht nur durch Thüringen fährt, sondern durch den gesamten Osten quasi, was da qualifiziert wurde an Naherholungsgebieten und dergleichen, also auch touristisch erschlossen wurde, was vor 30 Jahren absolut nicht der Fall ist, das vergessen wir dabei immer. Also ist im Endeffekt aus meiner Sicht ganz klar dieser Aspekt nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen könnte hier eine Chance darstellen. Problem dabei ist, und das hören Sie jeden Tag, wenn Sie Tagesschau anschalten, oh, wir kommen in die Rezession und sind irgendwie 0,3% weniger Wachstum. Die Problematik daran ist, es kann überhaupt kein Wachstum geben in einer alternden Gesellschaft. Also bis zu einem bestimmten Punkt. Also quasi aus meiner Sicht Japans Problem seit 30 Jahren, dass sie sich dagegen wehren, dass sie schrumpfen werden, auch was die Wirtschaft angeht, und verkennen dabei, wie viele Alte eigentlich gar nicht mehr Wirtschaftsleistung produzieren können. Ich glaube, hier muss ein Umdenken her, dass wir uns nicht mal an diesen Indikatoren auch in Tagesschau und dergleichen hochziehen und eher das mal in Relation zu dem setzen, was quasi überhaupt noch auch ein Stück weit gebraucht wird. Ich will jetzt auch gar keine linke Diskussion an dieser Stelle aufmachen, aber wir haben auch in langen Diskussionen im Ministerium eben genau darüber mal nachgedacht, was sind eigentlich die Chancen, die aus dieser Entwicklung hervorgehen, und das ist eigentlich für mich der zentrale Punkt. Zweiter Punkt, der hat ganz viel mit Demografie zu tun, aber ich will jetzt gerade in eine Richtung das mal steuern, um auch mal vor Augen zu halten, warum ist es eigentlich so und was sind auch die Konsequenzen, die sich hier gerade ergeben und was folgen da auch für Ergebnisse daraus? Hier mal dargestellt, also das Wanderungssaldo mit den westdeutschen Bundesländern und mit dem Ausland. Wir haben 2010 noch eine sehr, sehr starke Abwanderung nach Westdeutschland. Das war die ganzen Jahre davor genauso. Also da brauchen wir jetzt gar nicht weiter nach hinten gehen. Das wird sich ungefähr in diesem Bereich auch bewegt haben. Wir hatten auch leichte Verluste in die ostdeutschen Bundesländer. Die haben sogar noch leicht zugenommen. Im Gegensatz dazu, die Abwanderung in die westdeutschen Bundesländer haben nicht weiter zugenommen. Und parallel dazu stieg das Wanderungssaldo, ist positiv in dem Ausland sehr stark an, 2010 bis 2014. Diese Entwicklung war auch schon vor der sogenannten Flüchtlingskrise festzustellen, weil sehr viele Personen auch aus dem EU-Ausland nach Thüringen kamen, um quasi offene Stellen hier wahrzunehmen. Ein Beispiel sind die Ärzte, die man ein Stück weit brauchte. Wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen nach Altersgruppen anschaut, und das ist da, wo ich jetzt gerade mal ein Stück weit hin will, wir haben das mal Bildungs-, Familien- und Alterswanderung genannt. Die Bildungswanderung sind alle 18- bis 24-Jährigen, die wahrscheinlich wandern, weil sie eben zur Ausbildung wollen, die in diesem formativen Prozess ein Stück weit drin sind. Da haben wir 2010 extrem viele Personen aus Thüringen verloren. 2014 hatten wir schon leichte Zugewinne. Und das ist natürlich auf die Zuwanderung der Jahre 2014 bis 2017 zurückzuführen. Also vor allem eben auch darauf zurückzuführen, dass sehr viele Zuwanderer zu uns gekommen sind, die in genau diesem Alter gewesen sind. Insgesamt aber dennoch ein positiver Trend bei dieser Bildungswanderung, ein auch sehr stabil positiver Trend bei der sogenannten Familienwanderung. Das sind bis 49-Jährige, also die gerade Bildung schon hinter sich haben, die meistens dann auch ein Kind schon bekommen haben und dann quasi sich überlegen, wo kann ich denn auch vielleicht mal meinen Lebensabend oder das Leben mit meiner Familie verbringen. Da haben wir einen Anstieg in den letzten Jahren festzustellen. Die Alterswanderung macht jetzt nicht so viel aus, ist aber insgesamt leicht negativ in Thüringen. Ich will jetzt ganz spezifisch auf diesen Wert, also diese Bildungswanderung und wie sich das quasi in den Kreisen verteilt. Und was wir sehen, es überrascht jetzt nicht wirklich, aber wir haben natürlich eine extreme Zuwanderung in dieser Gruppe nach Jena, nach Weimar, nach Erfurt. Also da haben wir überall Unis und FHs. Wir haben den Ilm-Kreis dabei mit einer großen Universität, aber auch Städte wie Gera und Suhl, die ungefähr das Niveau hier halten. Auf der anderen Seite sehen wir ganz starke Abwanderung über fast alle
Landkreise weg an dieser Stelle. Also ich meine, es liegt so auf der Hand, aber es ist einfach so. Die jungen Leute in Thüringen gehen vor allem in die größeren Städte, um Ausbildung zu machen, um Studium aufzunehmen. Und diese Entwicklung hat sich in den letzten Jahren auch deutlich verstärkt, weil zum einen sind die Studienberechtigtenquoten als auch die Studienanfängerquoten extrem angestiegen in Thüringen. Und zum anderen, das haben wir nicht analysiert, aber das kann man auch aus anderen Studien ableiten, gab es auch eine relative Zentralisierung auch von beruflichen Schulen in die größeren Städte, was auch dazu geführt hat, dass wir eher eine stärkere Abwanderung aus dem ländlichen Raum gehabt haben. Das Problem, was wir dann aber haben, und das folgt eigentlich am Ende nach dem Studium, wenn wir uns, und ich will jetzt auch gar keine Akademisierung feil irgendwie sprechen, es geht einfach nur die Tatsachen, wie sie sind, darzustellen. In Jena arbeiten mittlerweile über 40% aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten haben einen akademischen Abschluss. Das ist auch ein sehr starker Anstieg in den letzten Jahren nochmal gegeben. Wir haben eine ähnliche Entwicklung in Weimar, in Erfurt, aber auch teilweise zum Beispiel im Ilmkreis, wo das angestiegen ist. Das heißt, die akademischen Jobs sind in diesen Städten auch verortet. Auf der anderen Seite haben wir den Kyffhäuserkreis, wo keine 10% zum Beispiel mit akademischem Abschluss arbeiten. Und das Problem, was ich jetzt versuche mal zu verdeutlichen an der Stelle, ist, sehr, sehr viele Junge gehen zum Studium in die größeren Städte. Und wenn die Entscheidung kommt, gehe ich vielleicht auch zurück, dann sieht man vor allem in diesem Bereich der akademischen Ausbildung relativ wenige Arbeitsstellen, die es anscheinend auch in den ländlichen Kreisen halt gibt. Und dieses Ungleichgewicht ist eben durch die eben schon angesprochene Studienanfängerquote, die sich innerhalb von 17 Jahren von 27 auf 40% verstärkt hat, ist das auseinandergegangen. Also das heißt, diese Entwicklung, die wir vielleicht auch schon immer haben in Deutschland und in anderen Kreisen, diese hat sich nochmal verstärkt und führt eigentlich dazu, dass wir die Abwanderung von Jugend aus dem ländlichen Raum immer stärker haben. Die Frage ist jetzt, und das ist halt in jedem dieser auch schon angesprochenen Berichte, die in den letzten Monaten fast wöchentlich erschienen sind, immer wieder dieses Thema ordnungspolitische Eingriffe. Also kann ich wirklich etwas daran tun, dass ich zum Beispiel sage, ich setze ein Leibniz-Institut in den ländlichen Raum. Schaffe ich es mit einem Forschungsinstitut im ländlichen Raum daran etwas zu ändern? Natürlich schaffe ich damit Arbeitsplätze, die ja auch quasi staatlich verordnete Arbeitsplätze in diesem Bereich sind. Ich höre nur leider immer, jedes Mal, wenn man wieder darüber diskutiert, ach, das ist so weit weg und da kriegst du doch gar nicht die international führenden Forscher hin und dergleichen. Also es wird auch sofort immer wieder gesagt, nee, so wirklich passt sowas nicht nach Artern oder dergleichen. So richtig ist diese Idee irgendwie noch nie konsequent auch vorangeschritten worden. Schönes Beispiel ist auch mal auch das Umweltbundesamt in Dessau, wo man immer wieder so hört, ja, 75% aller Mitarbeiter gehen dann nach Berlin oder wohnen in Leipzig und pendeln eigentlich auch nur ein zum Arbeiten. Ich glaube, da braucht man einen ganz langen Atem, wenn man das machen will. Ich sage nicht, dass wir nicht das machen sollten, aber ich glaube, es ist nicht so einfach, wie man sich das immer denkt, genau das auch zu tun. Zuwanderung. Natürlich kommt dieser Sozialstrukturentlass nicht ohne Zuwanderung aus. Das wäre auch irgendwie ein bisschen Quatsch, weil das war eins der bestimmten Themen der letzten Jahre, von allen politischen Richtungen anders bewertet. Ich versuche das hier so nüchtern wie möglich zu machen, was gar nicht so einfach ist. Was wir natürlich sehen, in allen Kreisen sind die Ausländeranteile gestiegen. Die höchsten sind natürlich in Jena, Weimar. Das hat sehr viel natürlich auch mit zugewanderten Personen schon zu tun, die da auch vorher schon gewesen sind. Das sind auch Hochqualifizierte, vor allem dabei, die in den Unis, die in den Leibniz, die in den Fraunhofer-Instituten halt zum Beispiel arbeiten oder in der Forschung und Entwicklung. Und auf der anderen Seite hatten wir relativ niedrige Ausländeranteile gehabt, zum Beispiel in Greiz, sagen wir da. Die sind natürlich auch angestiegen, aber so insgesamt sind vor allem die Landkreise, die sich so um die 3% Ausländeranteile bewegen und bei den kreisfreien Städten sind wir irgendwo bei 7, 8, 9%. Das verstellt aber aus meiner Sicht völlig, wenn man dieses Allgemeine so betrachtet, den Blick eigentlich, wie verteilen sich eigentlich Zuwanderer über die Altersgruppen. Hier mal für 2010 dargestellt nach Altersgruppen. Das heißt also quasi bei den Einjährigen hatten wir einen Ausländeranteil von 2% in ganz Thüringen, bei den 64-Jährigen auch. Und hier nur bei dieser Gruppe der 26- bis 38-Jährigen haben wir einen Anteil von über 5%. Und wenn wir uns jetzt 2017 die Entwicklung anschauen, dann sehen wir da was ganz anderes. Natürlich in jeder dieser Altersstufen ist Zuwanderung passiert. Hier ist kaum Zuwanderung passiert, also im Bereich der über 50-Jährigen. Es wäre ja auch Quatsch anzunehmen, dass die über 50-Jährigen quasi jetzt auch dabei gewesen sein sollten. Man muss auch dabei, darf man nie vergessen, es handelt sich ja nicht nur um Flüchtlinge. Also quasi die Zuwanderung, vor allem die Hauptfluchtländer machen heute um ein Drittel quasi der Zuwanderer insgesamt aus in der Thüringer Bevölkerung. Und auch
dieser Teil, also quasi diese bis zu 20% in den Altersgruppen von 18 bis 34, 35, auch hier finden sich unglaublich viele Zuwanderer aus den südeuropäischen, aus den osteuropäischen Ländern, die hier eine Arbeit gefunden haben. Und die machen natürlich auch diesen Schritt nicht erst im Alter von 45 oder später, sondern eben auch zu dieser Zeit. Ich will aber auf eins hinweisen, es gibt eine Zuwanderung vor allem zwischen 18 und 36, wo wir relativ hohe Ausländeranteile haben. Und deshalb macht auch dieser Durchschnittsvergleich in Thüringen relativ wenig Sinn, wo ich mir die Komplettbevölkerung und die Ausländeranteile halt anschaue. Und deshalb sind wir hier auch mal runtergegangen. Wir gucken uns nur die 18- bis 40-Jährigen an und ich will vor allem auf eins mal hinweisen. Also es sieht immer so aus, als hätten halt Erfurt, Weimar und Jena die mit Abstand höchsten Ausländeranteile in ganz Thüringen. Das verhüllt aber, und das ist genau das Wichtige, was wir auch mit dieser Gemeindebetrachtung uns mal anschauen wollten, das verhüllt, dass auch in Ilmenau wir sehr hohe Anteile haben. In Suhl, in Eisenberg, in Gera, in Altenburg, in Greiz. Also es sind im Endeffekt überall die Ober- und Mittelzentren, wo die Ausländeranteile höher sind quasi als im ländlichen Raum. Parallel 62% aller Thüringer Gemeinden haben in dieser Altersgruppe einen Ausländeranteil von 2,5%. Also da haben wir quasi niemanden an der Stelle. Hat viel natürlich mit Wohnstruktur insgesamt zu tun. Also die sind dann vor allem nicht dann gleich in die Einfamilienhäuser in den kleineren Gemeinden gezogen, sondern mussten sich auch da erstmal den Wohnraum suchen, der zur Verfügung stand. Und sobald sich das dann halt in die kreisfreien Städte und diese ganzen Landkreisbetrachtungen machen, vor allem bei diesem Indikator, später werden wir auch bei anderen nochmal sehen, eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, weil sie an der Realität sehr stark vorbeigehen. Problematisch in den letzten Jahren war die Entwicklung der SGB-II-Empfänger unter den Zugewanderten. Also wir haben da auch eine unglaubliche Spreizung. Ich werde auch gleich zeigen, warum diese Spreizung so unglaublich hoch ist. Im Saale-Holzland-Landkreis gibt es nur unter 10% aller Ausländer, die von SGB-II-Leistungen leben müssen. Und auf der anderen Seite haben wir halt in Gera, Altenburger Land, Gefäuserkreis um die 40, 50, 60%. Hat zwei Gründe. Zum einen haben wir im Gefäuserkreis, im Altenburger Land und in Gera einen extrem unterdurchschnittlichen Ausländeranteil, der aus Nichtfluchtländern gekommen ist. Das heißt also, diese Personen, die jetzt in Gera, Altenburg und Kyffhäuserkreis kommen, die sind gerade mal zwei, manchmal erst ein Jahr da. Und dass sie quasi dann, wenn dir vor allem ein Asylantrag stattgegeben wurde, in SGB II fallen, ist vollkommen logisch, weil wie kann man ohne Sprachkenntnisse gleich in den Arbeitsmarkt einsteigen an der Stelle. Wenn man den Anteil der Ausländer aus Hauptherkunftsländern, und die liegen halt in Gera am allerhöchsten, mit Altenburger Land, Kyffhäuserkreis sind die auch sehr hoch, dann habe ich auch gleichzeitig sehr hohe Abhängigenquoten bei Ausländern insgesamt. Man sehen aber auf der anderen Seite auch im Saale-Holzland-Kreis und in Suhl, das hat was mit den Erstaufnahmeeinrichtungen zu tun, dass wir da so einen unglaublich niedrigen Anteil von Personen aus Fluchtländern haben, haben wir eine sehr, sehr niedrige Abhängigenquote. Was darauf hinweist, dass es uns eigentlich relativ gut auch in Thüringen gelingt, die zu integrieren, die genau eben wegen Arbeitsstellen hierher gekommen sind. Weil hier finden sich dann im Saale-Holzland-Kreis und in Suhl ein sehr, sehr hoher Anteil von Personen aus Polen, aus Rumänien, aus Italien, aus Spanien halt, die sich dann wiederfinden. Und die Frage wird jetzt sein, und das ist auch eine offene, weil wir 2017 auch enden an der Stelle, wie entwickelt sich die Situation vor allem jetzt in den Kreisen weiter? Und das sollte man, glaube ich, auch sehr genau in den Blick nehmen und versuchen, die Personen, die dorthin gekommen sind, die mit ganz anderen Voraussetzungen kamen als zum Beispiel in Suhl oder im Saale-Holzland-Kreis, eben auch dahingehend zu qualifizieren. Und das ist genau die Herausforderung, die hier besteht, die Integration vor allem im Arbeitsmarkt, aber insgesamt auch auf Teilhabeprozesse der jungen Zuwanderer, vor allem, dass die in den nächsten Jahren gelingt. Die aktuellen Daten von 2018, die uns vorlagen, die zeigen so einen leicht positiven Trend. Ich hoffe, der geht dann auch weiter. Und auf der anderen Seite ist es genau die Gruppe, altersmäßig, die zu uns gekommen ist, die genau diese Lücke der fehlenden demografischen Mitte eigentlich wieder auffüllt. Und sie bietet daher natürlich auch eine Chance. Die Frage ist halt, wie gut können wir diese Chancen nutzen, die sich da aus einer demografischen Perspektive nun eigentlich bieten. Thema Wohnen. Ich will nur auf drei Sachverhalte im Bereich Wohnen hinweisen und die auch aufzeigen, wie vielschichtig die Thematik Wohnen insgesamt ist. Wir haben zum einen, das sind die Angebotsmieten. Das ist der einzige Indikator, den es da gibt, der auch bundesweit auch vorliegt. Das muss man ganz klar auch abgrenzen zu Bestandsmieten. Das ist das, wenn man nicht umzieht, dann hat man auch weiterhin die Bestandsmiete und nicht die Angebotsmiete. Das ist im Endeffekt das, was wir jetzt so an kurzfristigen Entwicklungen sehen auf dem Wohnungsmarkt. Bis Suhl in etwa sind die Anstiege der Mieten alles Inflation im Bereich der Inflation. Also es ist quasi 10% Anstieg, haben wir quasi hier in Suhl festzustellen, das ist im Rahmen der Inflation. Überall sind die Mieten angestiegen, aber eben auch teilweise inflationsbereinigt drunter. Dann die anderen Kreise ist teilweise ein Stück weit über der Inflation, aber Ilm-Kreis, Weimar, Erfurt, Jena nicht so stark, haben ja auch tatsächlich einen Anstieg um 20% der Angebotsmieten. Das heißt, wir haben vor allem in diesen Städten einen Anstieg der Mieten in den letzten Jahren gehabt. Das ist aber kein flächendeckendes Problem. Und alles, was jetzt quasi darauf ausgerichtet ist, für billigeren Wohnraum zu sorgen, ist vor allem für diese kreisfreien Städte in den Innenkreis ausgerichtet und ändert keinerlei Problemlage, vor allem in den ländlicheren Bereichen, wo das nicht so der Fall ist. Zweite Problemlage, die damit gar nicht mal so direkt was zu tun hat, und da sind wir jetzt auch wieder beim zweiten Teil, wo wir in die Städte mal hineinzoomen, das sind die SGB-II-Quoten in den Stadtteilen von Erfurt, von Gera und von Jena. Und was wir sehen, wir haben halt Gebiete hier mit Berliner Platz, Ried, Roter Berg, Johannesplatz. Wer es nicht kennt, das sind die Plattenbaugebiete im Norden, wo wir eine sehr starke Ballung von Personen in Armut haben, worauf ich draus hinaus will. Wenn wir nicht in die Städte reingehen und wenn wir uns nicht betrachten, was in den einzelnen Stadtteilen angeht, können wir auch keine Sozialraumplanung machen. Das heißt, in Jena haben wir insgesamt kaum Probleme eigentlich mit Armut. Das sieht man ja auch über die ganzen Teile, überall nichts problematisch. Und es ballt sich halt sehr, sehr stark in Lobeda. Das heißt auch natürlich, Mittel konzentrieren dahin macht Sinn. Das wissen wir in Jena und Erfurt schon lange. Das ist der zweite Teil und das hat auch in den letzten Jahren zugenommen. Soziale Segregation wird zu einem zunehmenden Problem auf dem Wohnungsmarkt. Drittes Problem, und das beschäftigt vor allem die Landkreise. Wir haben viele Geschichten, die zu anderen Themen halt sprechen, ist die Frage, wie hat sich Leerstand entwickelt? Und hier sehen wir wieder diese klare Aufteilung auf der einen Seite Erfurt, Jena, Weimar, wo Leerstand zurückgegangen ist, in Jena leicht angestiegen, in Weimar relativ stabil geblieben, Eisenach hat sich auch auf einem hohen Niveau eher stabilisiert und in den anderen Kreisen geht überall der Leerstand sehr, sehr stark nach oben. Krass ist zurzeit Altenburger Land mit 18%. Also die Leerstandsquoten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Bevölkerungsentwicklung bis 2030. Dann sehen wir, dass genau die drei Städte, die kaum Leerstand haben, eher wachsen oder stabil bleiben werden. Und die, die ohnehin schrumpfen werden oder am stärksten schrumpfen werden, haben heute schon den höchsten Leerstand. Also die Schere wird weiter aufgehen, was den Leerstand angeht. Da kann man sich dann fragen, warum ist das jetzt schlimm? Leerstand hat immer das Problem, dass wenn etwas nicht im Besitz ist, dann wird sich dann auch weniger drum gekümmert, es wird weniger qualifiziert, es gibt verfallene Häuser. Und wenn das um sich greift, kann dadurch quasi das Aussehen der ganzen Stadt oder Stadtteilen sehr stark darunter leiden. Und von daher muss man auch an der Stelle gegen Leerstand etwas tun. Bildung und Betreuung, jetzt wird es ein bisschen positiver. Weil wenn man diesen Aspekt Bildung und Betreuung sich anschaut, vor allem im frühkindlichen Bereich, hier mal dargestellt die Betreuungsquoten der 1- bis 3-Jährigen. Da stehen wir im Jahre 2017 mittlerweile in Thüringen bei 80% aller 1- bis 3-Jährigen, die in Tagespflege oder Tagesbetreuung sind. Dann hat das sehr stark zugenommen. Ich möchte mal darauf hinweisen, zwischen 2010 und 2014 gab es einen wahnsinnig großen Anstieg in fast allen Gebietskörperschaften. Und das ist natürlich auch damit zusammenhängend, dass am 1. August 2013 Recht auf den Betreuungsplatz im frühkindlichen Bereich quasi eingeführt wurde. Und das hat selbst in einem Land wie Thüringen, was vorher schon sehr hohe Betreuungsquoten hat, nochmal exorbitant einen Anstieg gegeben in der Folge. In vielen Kreisen ist diese Entwicklung auch positiv weiter festzustellen. Wir sehen aber auch so leichte Probleme anscheinend in der Versorgung in Eisenach, in Suhl, wo das sehr stark zurückgegangen ist. Saale-Holzland-Kreise aber von einem hohen Niveau. Also das sind auch nicht alles immer einheitliche Entwicklungen, aber insgesamt ist das ein unglaublich positives Bild, was Betreuungsquoten insgesamt angeht. Da sind wir auch unter den Bundesländern insgesamt ganz oben mit dabei. Wo wir mit Abstand oben dabei sind, ist die Frage, wie viele Kinder werden denn ganztags betreut? Also quasi wie viele von allen, die die Betreuungseinrichtungen besuchen, sind denn auch mindestens 35 Stunden pro Woche in der Kita? Ich hätte wahrscheinlich Ganztag nicht so definiert, aber es ist halt in den Daten so und wird auch so dargestellt. Was wir da hier sehen, ist, dass wir in allen Kreisen bis auf Suhl eigentlich 90% Ganztag quasi erreichen. Das ist wirklich mit weitem Abstand vor allen anderen Bundesländern. Es ist 5-mal so hoch wie in Baden-Württemberg zum Beispiel. Die werden aber gebrüstet, was für ein tolles Betreuungsverhältnis sie dann immer haben. Und dann sieht man aber nicht, dass das auch nur für ganz, ganz wenige Kinder ist, die von diesem tollen Betreuungsverhältnis auch über längere Zeit profitieren. Und auch vor allem auf der quantitativen Ebene sieht das bei uns sehr gut aus. Auch dann in der Schule, also hier mal dargestellt, die Hortbetreuungsquoten, die überall bei 80% und höher liegen. Mit Sachsen und Hamburg zusammen sind es die höchsten Quoten, was Betreuung am Nachmittag angeht, von allen
Bundesländern. Hier kann man vielleicht auch, um Unterschiede zu verstehen, warum sind Erfurt und Jena so weit vor, zum Beispiel Schmalkalden, Meiningen. Das kann auch mit lokalen Unterstützungssystemen zu tun haben. Also, dass man im Endeffekt dann stärker vielleicht noch die Oma oder den Onkel am Ort hat in Schmalkalden-Meiningen, als es in den größeren Städten der Fall ist. Und dass man dann eher vielleicht dann auf diese Betreuung zurückgreift, weil gesetzlich festgehalten ist auch, dass jede Schule einen Hort hat. Jede Schule, jede Grundschule in Thüringen hat auch einen Hort. Und am Ende geht es hier nicht unbedingt um Abdeckung, sondern um Nachfrage. Und da kann man sich die Frage stellen, will ich, dass alle reingehen? Aber ich glaube, wir müssen da eher das Auge darauf haben, warum jemand vielleicht nicht unbedingt den Hort besuchen will. Das nur als wirklich positiver Aspekt, der auch wichtig ist für den zweiten sehr, sehr positiven Aspekt, auf den ich eingehen will, nämlich auf die ökonomische Situation, wie sie sich entwickelt hat. Und hier mal in zwei Indikatoren festgehalten von 2010 bis 2017. Die Arbeitslosenquote, die kennt nur eine Richtung und die ist sinkend. Wir sind, das werde ich dann gleich zeigen, in einigen Kreisen in Thüringen bei einem Niveau, was der Ökonom gerne als Vollbeschäftigung auch mal bezeichnen will. Und wir haben auf der anderen Seite die Erwerbsfähigen im SGB-II-Bezug, also quasi Hartz-IV-Empfänger oder Aufstocker. Auch da haben wir einen Rückgang. Also es ist auch nicht so, dass die Arbeitslosenquote jetzt vollkommen auf Kosten von Niedriglohnjobs geht, sondern auch hier haben wir einen Rückgang der SGB-II-Quoten zu beobachten. Parallel dazu mittlerweile sind wir, was die Beschäftigtenquote angeht, ganz knapp hinter Sachsen auf Platz 2, weit vor den meisten westdeutschen Bundesländern. Hat natürlich auch was mit der Erwerbspartizipation von Frauen zu tun, nur dass die hier natürlich viel stärker auch in Vollzeit arbeiten. Das große Problem aber bleibt, und das ist ja irgendwo so ein bisschen auch ein Rätsel, auf der einen Seite entwickelt sich alles sehr, sehr positiv, was die ökonomische Situation angeht. Und auf der anderen Seite haben wir eine Kinderarmutsquote, die irgendwo immer bei knapp über 14, um die 15, zurzeit sind wir bei 14,2, irgendwo stagnieren bleibt. Also quasi das Armutsrisiko Kinder, das ist nicht mein Wort, das haben andere Wissenschaftler geprägt, das Armutsrisiko Kinder ist ungebrochen da. Und wir schaffen es irgendwie nicht, dass wir diese positive Situation hier auch vollkommen in diesen Bereich übertragen hat. Und da ist relativ wenig passiert in den letzten Jahren. Das gilt, glaube ich, in diesem Bereich sehr stark, genau die Kinderarmut zu betrachten. Und genau diesen Aspekt Vollbeschäftigung im Osten, ich glaube, den hätte vor 15 Jahren niemand nur ansatzweise in den Mund genommen. Und es ist auch für viele eigentlich überraschend, was da in den letzten Jahren passiert ist. Wenn man aber die demografische Entwicklung auch dazu nimmt, glaube ich nicht, dass dieser Trend nur ansatzweise wieder umgekehrt werden könnte. Auch wenn sich die Konjunkturausrichten jetzt irgendwie mal eintrüben könnten an dieser Stelle, dann wird das eher so bleiben. Die andere Seite der Medaille ist dann die Bruttolöhne, wo wir dennoch noch nicht dahin gekommen sind zu einem großen Aufholprozess. Also das ist eigentlich falsch, das ist mal die Entwicklung der Bruttolöhne. Seit 2010 haben wir in Thüringen inflationsbereinigten Anstieg, also quasi der Reallöhnenanstieg um 14% in etwa erreicht, was da passiert ist. Das ist auch der höchste Anstieg aller Bundesländer zusammen mit Sachsen. Das Problem, was nach wie vor da ist, der Abstand ist immer noch sehr hoch. Also wir sind 500 Euro immer noch zwischen den ostdeutschen Bundesländern und dem Schlusslicht im Westen mit Schleswig-Holstein. Der wird, wenn dann eben ganz langsam kleiner, aber er ist nach wie vor vorhanden im Vergleich zu Baden-Württemberg und Hessen, sind das 1.000 Euro im Monat Unterschied. Und dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit für diese ganzen Daten.
Thüringen hat gewählt. Eine Bevölkerung, die vor Herausforderungen steht, wie sie nur wenige Regionen dieser Welt aufweisen. Unter anderem haben wir von einer demografischen Entwicklung gehört, die, was den alten Quotienten angeht, sogar Japan überholen wird.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.